So, läuft.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
26. Wieso sprichst du so komisch?
Ich bin Reviewer.
Und?
Ich habe ein Angebot für dich, das du nicht ablehnen kannst.
Muss ich mir Sorgen machen?
Nein, wir wollten über Reviewer reden. Und da habe ich gedacht, ich mach mal so, wir hätten jetzt ein tolles Interview führen können. Du hättest mich sozusagen mal gefragt und ich hätte mit der, so, weißt du, so ja. Horst Schwerinski hätte ich so.
Können wir trotzdem machen, aber ich hatte jetzt Angst, irgendwie mich nach dem Feuerzeug zu bücken.
Bitte?
Naja, ich habe ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst.
Nee,
wir gehen nicht in den Keller.
Da habe ich schon die ganzen anderen einbetoniert.
Ja.
Wir haben lange angekündigt und endlich können wir es einlösen, unser Reviewer-Interview.
Ganz genau. Wir haben vor einiger Zeit ja unsere Aktion gestartet, DDFMHUMR, die Dosenfische für mehr Höflichkeit im Umgang mit Reviewern. Und Hintergrund der Aktion war ja, dass wir der Meinung sind, dass auf beiden Seiten so ein bisschen mehr Toleranz und Höflichkeit ruhig herrschen dürfte, was uns als Newbies, die wir nach wie vor noch sind, einfach aufgefallen ist, dass das nicht immer der Fall ist. Und haben in dem Zusammenhang natürlich nicht nur Kescher dazu interviewt, befragt in allen möglichen Podcasts, sondern wollten natürlich auch einen Reviewer dazu mal hören. Das ist jetzt passiert.
Das hätten wir natürlich total gerne in irgendeiner Form mündlich getan, sprich in einem wirklichen Zwiegespräch, ob mit persönlichem Treffen, mit Skype, mit irgendwas, wäre ja Wurst gewesen. Hat leider nicht geklappt, aber wir haben Fragen hingeschickt und Antworten bekommen, schriftlich.
Ganz
und insofern, die werden wir jetzt nicht einfach vorlesen, wir werden ein bisschen was dazu sagen.
Ganz genau.
Ich will eins vorweg schicken und das finde ich, ist symptomatisch für die Beziehung Kescher-Reviewer. Superman, der uns Rede und Antwort stand, hat nämlich zum Schluss gesagt, nur eins, falls es Unklarheiten mit meinen Antworten gibt, bitte nachfragen und nichts reininterpretieren.
Ja, und das ist ja das, was du halt ganz häufig in Logs hast, der Reviewer schreibt was und dann gibt es eine Antwort darauf und als Außenstehender merkt man schon, da reden gerade zwei Leute sowas von fürchterlich aneinander vorbei, da ist der eine richtig im Off, während der andere bei Null steht.
Ja.
Ne? Und das ist in der Tat wirklich symptomatisch zum Teil für diese Geschichten. Ja.
Und witzigerweise haben sich in den Frage-Antwort-Spielchen, die wir dann hier bekommen haben, solche Missverständnisse auch abgespielt.
Mhm.
Also sehr schön. Ich habe Fragen formuliert, zum Teil, weil das waren, glaube ich, meine, die vor allem so ein bisschen missverständlich waren, die einfach, also wo ich davon ausgegangen bin, dass sie blumiger genommen werden,
ja.
Ne, weil sie eben eher blumig gedacht waren,
ja.
Die aber so knallhart...
Ja.
Einfach eins zu eins. Ne?
Ja.
Und dann war die Antwort aber auch total kurz manchmal.
Ja.
Da kommen wir ja gleich noch zu.
Genau, aber erstmal vielen Dank an Tupperman, dass er sich erstens die Zeit genommen hat, zweitens auch damit, wie wir gleich sehen werden, die eine oder andere Geschichte auch mal so ein bisschen aufklärt oder beleuchtet auch aus Sicht eines Reviewers. Finde ich ziemlich großartig, dass er das gemacht hat. Vor allen Dingen, dass er auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, wenn, dann ich würde dafür zur Verfügung stehen. Finde ich ziemlich klasse. Herzlichen Dank vorab schon mal dafür. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war ja, wie wird man eigentlich Reviewer? Mhm. Ist das halt ab einem bestimmten Level an Founds, die du hast, wo einfach Groundspeak dich anruft zu Hause, dir einen Blumenstrauß per Fleurop schickt und sagt, hey, willst du Reviewer werden? Nee, aber ist gar nicht so. Vielmehr ist es so, ich dachte, du springst jetzt in diese Bresche.
Nee, du warst da gut drin.
Ja,
der Fluss war ja hergestellt.
Dass die Reviewer selber natürlich Vorschläge und auch Bewerbungen bekommen. Das heißt, dass Leute sagen, hier, ich würde den Job gerne machen. Und Groundspeak diese Informationen dann zur Verfügung gestellt werden und gesagt wird, hier, da ist jemand und der wird dann ausgewählt. Nach welchen Kriterien allerdings haben wir an der Stelle auch nicht explizit nachgefragt, dass auch ausgewählt wird. Aber ich denke schon, dass da Erfahrung natürlich eine ganze Menge eine Rolle spielt und dass da, jetzt interpretieren wir doch hinein, ne? Aber das ist einfach so meine Vermutung, dass Erfahrung natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, wie viel hat der
nicht? Ich vermute, das weiß Tupperman auch nicht. Also,
Sehr gut, wenn Groundspeak das auswählt, klar. Und Groundspeak wird sicherlich auch irgendwie so nach so einer Nord-Süd-Verteilung gucken, ne? dass man halt, dass nicht alle Reviewer zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg sitzen,
ja, richtig.
Sondern dass es auch so ein bisschen verteilt ist.
Ja, ja, aber wer hätte das gedacht? Man wird vorgeschlagen oder bewirbt sich.
Mhm. Und Tupperman hatte sich dafür beworben. Er hatte nämlich festgestellt, dass seine Caches, die er eingestellt hat, erst relativ spät, also mit einem gewissen größeren Zeitversatz, freigeschaltet worden sind und hat dann einfach gesagt, pass auf Leute,
da fehlen ja offensichtlich Leute, genau, ne, wenn das so ist.
Liegt, dann würde ich diesen Job machen und er schreibt auch selber, da ich das Hobby Geocaching schon ein paar Jährchen mache, unterstütze ich gerne die Community, womit wir wieder beim Geben und Nehmen aus dem letzten Podcast sind. Ne? Da gibt jemand der Community auch wieder was zurück. Ne?
Ja, allerdings.
Also nicht durch eigene Cache, sondern durch seine Tätigkeit als Reviewer, die ja nun mal wichtig ist.
Es ist nicht zwingend, anerkannt. Also ich weiß nicht, ob viele Leute die Reviewer wirklich als das sehen. Sollte man aber, und das werden auch uns ganz nackte Zahlen beweisen, die wir gleich haben.
Ja, genau. Zahlen nämlich dazu, was macht ein Reviewer eigentlich den lieben langen Tag? Also
wie viel Caches schafft so ein Reviewer am Tag? Ja. Gibt es Vorgaben? Ja. Vorgaben gibt es offensichtlich nicht. Mhm. Ist ja ehrenamtlich.
Ganz genau.
Für Tupperman speziell ist es so, dass er seit über einem Jahr Caches freischaltet. Im Jahresschnitt ca. 12 Caches pro Tag und im letzten Quartal sogar 15. Begutachten muss man dementsprechend mehr, da die meisten Caches ja Fehler enthalten. So 25 bis 30 Caches sehe ich mir bestimmt täglich an.
Irre,
Hammer.
Ne? Ja. Irre. Also du musst ja, was musst du da alles machen? Du musst erstmal, also du musst alle
Wegpunkte lesen. Prüfen.
Du musst das Listing erstmal lesen. Mhm. Ne? Du musst es sicherlich auch bewerten, einschätzen, ob es passend ist, ob es sauber ist, ob es irgendwas. Es gibt ja halt die Guidelines, an denen sich auch die Reviewer natürlich orientieren müssen. Du musst das Listing lesen, genau, du musst die Wegpunkte, du musst abprüfen, ist das irgendwo zu dicht, ist in der Bahnschiene etc. pp. Und holla, 25 bis 30 Caches pro Tag, die du dir ansiehst, das schaffe ich ja nicht mal. Und ich gucke in der Regel auf den Titel, auf die Beschreibung und auf die Logs.
Ja.
Ich lese das nicht und ich prüfe das in keiner Form.
Nee, ist eine gewaltige Zahl. Ist übrigens eine Zahl, die ja nicht allein von Tupperman hier in den Raum geworfen wird, sondern Fortwo.
Ja.
Die oder der Fortwo führt eine schöne Statistik.
Ja.
Über reviewte Caches.
Genau, die auch relativ aktuell ist.
Published 20 pro Tag.
Letztes Update 19.04.
Mhm. Mhm. 20 pro Tag. Reviewer Notes 661.
In den letzten 317 Tagen.
Ja.
Das heißt im Schnitt 2 pro Tag.
Fett. Das ist echt. Also published 20 pro Tag.
Ja, hm? Das ist echt.
Ja, also wie gesagt, können wir gegenprüfen.
Genau, wenn man da die Quote, wie gesagt, nochmal gegensetzt, wie viel gehen nochmal zurück, heißt das wirklich, dass du wirklich so 30, 40 Caches in Spitzenzeiten, also das ist ja nur ein Durchschnittswert, in Spitzenzeiten hast du halt entsprechend mehr. Holla die Waldfee, also da geht schon ordentlich zur Sache.
Ja, so eine Spitzenzeit hatten wir gerade, ne?
Ja.
Also nach diesem wunderschönen Wochenende jetzt, da müssen unglaublich viele Caches gelegt worden sein und die Reviewer waren wahrscheinlich auch alle selbst unterwegs, was man ihnen echt nur gönnen kann, war ja volle Pulle schick. Jedenfalls hat das erste Mal ein ganz leichter Trani, bei dem ich auch tatsächlich das erste Mal alles richtig gemacht hatte, doch 24 Stunden gebraucht. Das ist absolut im Limit. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass es beim letzten Mal so irre schnell ging, dass ich ein bisschen verwöhnt war einfach.
Ja.
Insofern drängte sich auf, dass man sagt, okay, schönes Wetter hat dazu geführt, dass die Leute unterwegs sind. Wie läuft ein Reviewing-Prozess ab, haben wir gefragt.
Mhm.
Und haben ein kompliziertes Ineinandergreifen verschiedener... Nee, ne? Viel Handarbeit, ne?
Ja, viel Handarbeit. Aber es war ja auch schon so eine Vermutung, dass das so abläuft. Also Tupperman schreibt dazu, die neuen Caches landen nach Bundesländern in einer Warteschlange. Von dort nimmt sich der zuständige Reviewer nach dem Prinzip Last in, First out. Haha, kleiner Scherz, natürlich nicht. Sondern nimmt sich in der Reihenfolge den Cache zur Begutachtung. Wenn alles okay ist, wird er sofort freigeschaltet. Falls nicht, bekommt der Cacher eine Reviewer-Note hinterlassen, die es zu bearbeiten gilt. Solange liegt der Cache auf der Hold-Liste. Nun ist es ganz wichtig, dass sich die Cacher selbst wieder melden. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ich muss dem Reviewer nochmal sagen, ich habe das jetzt überarbeitet oder ich habe das angepasst oder ich habe den Fehler korrigiert oder sowas, damit er sich dieser Sache wieder annimmt, weil ohne dass er es weiß, kann er da nicht aktiv werden. Ne? Also die haben ja auch keine Langeweile bei
der Cache hüpft nicht von alleine.
Ganz genau. Für diesen Reviewing-Prozess gibt es offensichtlich und in der Tat ein paar Werkzeuge.
Eins eigentlich nur, ne?
Ein Skript. Richtig, stimmt, du hast
recht. Ein einziges Skript, nur die Abstandsprüfung erfolgt durch ein Skript.
Ja.
Und man muss aber vorher natürlich händisch sozusagen, euigisch prüfen, ob die Wegpunkte richtig angegeben sind.
Und das ist natürlich ganz schön abgefahren, weil ich habe auch immer so gedacht, dass ein Großteil automatisiert ist. Ne? Dass
ich hatte auch gedacht, so, dass sie irgendwie abgefahrene Varianten gefunden haben.
Markiert, mhm. Das wird alles schon auf einer Karte angezeigt, tritratralala, und ich drücke auf Veröffentlichen oder sowas. Aber da ist echt eine Menge Handarbeit dann notwendig. Ne?
Ja, und dann ist auch davon auszugehen, dass die Textbausteine, die so verschickt werden, auch noch alle selbst gemacht sind. Das heißt, du hast also, wenn du Reviewer wirst, nochmal doppelt zu tun, weil du ja diese ganzen Textbausteine erstmal arbeiten musst. Mhm. Dann musst du sie pflegen, weil du ja wahrscheinlich auch merkst, wo die Missverständnisse auftreten.
Ja. Und was natürlich auch ganz spannend ist, wir reden jetzt ja noch bislang nur über Caches, die freigeschaltet werden.
Mhm.
Wir reden noch nicht über zum Beispiel, ich melde dem Reviewer, dass dort irgendwie was gerade ist, oder ich poste dort ein, muss archiviert werden. Das sind ja auch Sachen, wo sich ein Reviewer dann drum kümmert und sich einschaltet. Ne?
Mhm.
Das kommt ja noch dazu.
Ja, und natürlich die Anfragen, die sozusagen vorab erfolgen. Genau, ne? Ich möchte da und da was legen.
Ja, ja.
Und,
ja. Das ist echt, also ehrenamtlich, aber es scheint wirklich ein Fulltime-Job zu sein, dann auch so ein bisschen. Ne?
Ja, wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn da jemand für bezahlen würde.
Ja, in der Tat. Also nicht die Nutzer, bitte. Dann könnt ihr Groundspeak anzapfen.
Mhm. Wiederum eine sehr schöne Antwort. Gibt es eine Instanz, die die Entscheidungen der Reviewer kontrolliert bzw. begutachtet? Tupperman sagt darauf:
Ja, die Community. Sobald der Cache freigeschaltet ist, es gibt nichts Schlimmeres. Und das ist halt auch der Punkt, der uns damals zu dieser Aktion DDFMHUMR bewogen hat. Es werden in diversen Foren, ob grün, blau, gelb, orange oder schwarz, und natürlich in den Logs, dann zum Teil wirklich Grabenkämpfe ausgefochten, wo es darum geht, warum nicht, und der andere hat aber, und meiner sollte dann auch und sowas. Und das ist halt, glaube ich, auch immer eine leidige Diskussion. Und klar konnte man sich als Reviewer auch dafür die Textbausteine immer schön zusammenlegen, aber
danke, Reviewer, weiß ich.
Ganz genau. Die Reviewer sind natürlich auch bestrebt, irgendwie dann individuell auf diesen Fall nochmal einzugehen, und eigentlich, glaube ich, wollen die sich dieser Diskussion auch gar nicht unbedingt stellen, weil es sind halt immer die gleichen Sachen, die dann meiner Meinung nach da auffallen.
Mhm. Was natürlich, oder anders, wenn man Stress hat, hat man ja immer noch die Möglichkeit, ne? Also wenn man sozusagen der Meinung ist, hier ist jetzt wirklich eine verbohrte Situation, man kommt einfach nicht weiter, kann man ja, und das steht ja in den Guidelines sogar, ne? Hätten wir sozusagen gar nicht fragen brauchen, kann man ja sogar Mails schreiben an appeals@geocaching.com.
Genau, sowas, ne? Nicht Schlichtungsinstanz, doch schon, ne?
Ja klar, ja. Die entscheiden dann.
Ja.
Also was immer die dann entscheiden, aber kann ja auch zu deinen Ungunsten sein, aber die machen jedenfalls nachher den Sack zu.
Ja.
Muss man wahrscheinlich in Englisch machen, vermute ich mal. Ne?
Das nehme ich an. Das ist ja halt auch, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Dadurch, dass die ganzen Formulare und der ganze Prozess ja auch auf Englisch ist, ist es ja nicht jeder des Englischen in zum Teil Fachenglisch so mächtig, dass er die Sachen sofort durchsteigt. Also die Reviewer haben natürlich auf ihrer Website schon die Guidelines mal eingedeutscht und die wichtigsten Fragen, Antworten auch mal eingedeutscht.
Mhm.
Aber ich glaube auch, dass es durchaus für die Community hilfreich wäre, wenn diese ganzen Formulare und dieser ganze Prozess auch mal auf Deutsch zur Verfügung stünden.
Wo ich übrigens noch einen schönen Hinweis habe, Blinky Bill hat eine Übersetzung angefertigt selber, die zwar ganz heftig mit Substantivierung aufwartet, also eine sehr sozusagen klare, so doch irgendwie auch präzise Sprache hat, die aber zuletzt im September erneuert wurde, sprich, sie ist also auch relativ aktuell, und die für mich noch mal ein bisschen Klarheit an vielen Stellen geschaffen hat. Die werden wir auch verlinken, die ist schick. So, die muss man sich dummerweise da rauskopieren von der Seite, weil sie steht so auf ganz seltsamem Hintergrund, kann man nicht lesen. aber der Inhalt ist gut. Was mich ja immer gewundert hat und wo ich immer gedacht habe, da hätte ich sozial ein Problem mit, das würde ich sozusagen sozial nicht gebacken kriegen, ist die Sache mit der Anonymität.
Ja.
Ne? Ich weiß ja nicht mal, ob du ein Reviewer bist. Kann ja sein. Weißt du? Also, ja eben. Also spielt, also sollte keine Rolle spielen, natürlich. Aber sozusagen, wenn ich einer wäre, ich würde ja plappern. Ne? Ich bin ja echt so eine Plaudertasche. Ich kriege das nicht hin.
Ja,
ich würde mich einsam fühlen.
Ja, das zum einen, und auch so irgendwie, wenn du andere Cacher dann triffst, also sei es beim Cachen oder auf Events, wo es dann halt genau um solche Themen ja eigentlich wieder geht dann, ne? Oh, da mein Cache nicht freigeschaltet oder da musste ich irgendwas korrigieren und so weiter, ist natürlich schwierig. Und die Frage haben wir an Tupperman gegeben und der antwortet darauf.
Also erstmal fand ich interessant, dass er gesagt hat, jeder kann es für sich entscheiden. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass es irgendwie eine Guideline gibt, wo drin steht, Reviewer haben gefälligst anonym zu bleiben. Er selbst hat sich dafür entschieden, anonym zu sein, weil er meint, dass er auf Events oder auch beim Cachen in der Gruppe normal behandelt werden möchte. Mhm. Also er hat schon die Angst oder den Eindruck, dass Reviewer anders behandelt würden. Mhm. Und natürlich, das Beispiel eines Caches eines Bekannten ist natürlich ganz treffend. Ne? Ja. Also wenn ich deinen Cache nicht freischalten würde, das würde ja schon eine andere Diskussionsform geben, als du sie mit einem anonymen Reviewer pflegst.
Ja, und er schreibt dazu, so musste ich schon einen Cache von einem Bekannten ablehnen. Das wurde auch so akzeptiert. Wenn der Bekannte gewusst hätte, dass ich der Reviewer bin, hätte er ständig gebohrt. Auf den Events, auf die ich gehe, wird nicht über Reviewer hergezogen. Selten ist die Reviewer-Tätigkeit ein Gesprächsthema. Mhm. Das ist natürlich auch mal stark vom Event abhängig, bin ich einfach der Meinung. Also beim Dosenfischen hatten wir auch irgendwie keine großen Reviewer-Diskussionen oder sowas. Aber das ist natürlich klar. Also wenn du Reviewer wärst und ich wüsste das, dann würde ich halt dir ständig Blumen von Fleurop schicken, dass du meine Caches einfach nur durchwinkst. Aber genau solche Sachen machen es dann natürlich schwer, wenn andere wissen, der ist Reviewer, kannst du nicht mein Ding irgendwie freischalten oder sowas. Was dann die Guidelines letztlich ad absurdum führen würde.
Allerdings.
Ja, weil dann passiert nämlich genau das, was dann immer passiert, aber von dem der Cache ist ja, und dann geht das große Gejammer los.
Ja, Vetternwirtschaft ist halt eine schwierige Sache. Mhm. Und es ist immer schön, wenn sie nicht entsteht.
Ja.
Ich hatte mir ja immer gedacht, dass Groundspeak seine Ehrenamtlichen so richtig gut pflegt,
ja,
ne, und so richtig einen reinhaut, sozusagen. Mhm. Ich konnte mir jetzt nicht genau vorstellen, welche Vergünstigung, aber ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass es da jetzt so eine Latte von Sachen gibt, die man für seine Tätigkeit kriegt. Ist aber nicht. Also Tupperman hat erstmal nur gesagt, ne, auf die Frage, womit motiviert Groundspeak seine Reviewer? Weiß nicht.
Mhm.
Und dann habe ich ja nochmal nachgefragt per Mail.
Ja.
Und darauf hat er mir gesagt, naja, so ein paar Giveaways gab es schon mal.
Ja.
Aber so in 15 Monaten halt so ein paar Giveaways. Ne? Ja. Also nicht jetzt irgendwie so Zeug von wirklich immensem Wert oder so.
Das Groundspeak ist, kann schon froh sein, dass es die Reviewer gibt, die halt ehrenamtlich da also nicht nur Zeit investieren, sondern sehr viel Zeit investieren und sich zum Teil auch noch beschimpfen lassen müssen dafür. Da kann Groundspeak schon froh sein, dass es Leute gibt, die das ertragen, in Anführungsstrichen, also die das Spielchen mitmachen. Ne? Aber gut, das ist halt bei solchen sich selbst organisierenden Communities, obwohl das hier nicht ganz stimmt, weil es gibt ja da ein kommerzielles Interesse an der Firma dran, immer der Fall, dass es da halt Leute gibt, die viel Zeit investieren in sowas. Also auch jetzt mal fernab von diesem Thema, Mönk mit seinem Forum investiert auch verdammt viel Zeit in diese ganze Geschichte. Ne?
Es ist halt ein Hobby, das einen durchaus mit Leib und Seele packen kann. Und wie sich das dann äußert, ob du Foren betreibst oder Reviewer wirst oder podcastest oder so, das packt dich halt. Ne? Mhm. Und das sieht man eben in dem Fall auch.
Ja.
Wir haben auch zur 45-Meter-Regel gefragt.
Ja, natürlich haben wir dazu gefragt, weil auch wir das Thema durchaus schon mal hatten. Ne? Also 45 Meter muss es von Gleisen entfernt sein. Und das Thema haben wir nochmal angesprochen und Tupperman sagt dann ganz klar, dass er das Problem nicht versteht, weil 45 Meter ist halt definiert worden. Es hätten auch 10 Meter oder 50 Meter oder 3000 Meter sein können. Er sagt dann mal, angenommen, es wären nur 17 Meter, dann gäbe es doch auch eine Diskussion. Es gibt so viele super Locations, was sind da 50 Meter Abstand zu Bahngleisen? Und er sagt dann auch zu den Caches, die er dann halt reviewt, bestimmt 90% oder 95% der Caches, die ich ablehne, werden verlegt und meistens sind das 100 Meter oder mehr. Kommentar des Owners, war mir gar nicht bewusst.
Mhm.
Was ich aber, wie gesagt, nicht nur darauf zurückführe, dass viele sich nicht die Guidelines durchlesen, sondern dass die Guidelines, da sie auf Englisch sind und da das ganze Einstellen von den Sachen auf Englisch ist, gar nicht an diese Information herankommen. Klar, es gibt diese Reviewer.
Die Guidelines selber machen es diskussionswürdig, nämlich am Ende dieser 45-Meter-Regel, also da, wo sie aufgeschrieben ist, steht nämlich, es kann lokale Bestimmungen und Gesetze geben, die davon abweichen, im Zweifelsfall gelten dann die.
Mhm.
Ne? Und das ist natürlich gemünzt auf ein Land, das sozusagen seine Bahnanlagen mit so einer Bannmeile versieht.
Ja.
Also eigentlich ist es ja andersrum gedacht. Das heißt ja, also wenn Länder bestimmen, dass es 100 Meter sein müssen, dann sollen es 100 Meter sein. Ja. Man kann es aber natürlich auch andersrum verstehen.
Mhm.
Man kann natürlich auch sagen, in Deutschland gibt es da keine spezielle Regel. Ne? Mein Fußgänger unterwegs unter so einer Bahndingens durch ist ja ein sicherer Ort, kann ich durchaus was verstecken. Insofern ist es da ein bisschen schwierig an der Stelle.
Also ich bin ja durchaus, also nicht ein Freund von Regeln, aber ein Freund von Rahmenbedingungen bei so einer Geschichte. Die muss es einfach geben. Ein bisschen problematisch ist es sicherlich, wenn man solche Rahmenbedingungen nachträglich einführt, sodass man sagt, also alles, was jetzt alt ist, hat Bestandsschutz. Das führt immer dazu, dass es Diskussionen gibt, völlig klar. Aber ich bin immer dafür, dass es Rahmenbedingungen gibt. Die sind ja halt als Guidelines geregelt. Und von daher, die gibt es halt und fertig. Also klar, ich hätte auch gerne gesehen, dass deine Dose damals hier bei Leibesübungen 5 Meter von den Bahnschienen entfernt auch freigeschaltet wird, weil man wirklich nicht an die Gleise kommt. Aber es gibt halt diese Regel, Punkt. Muss man sich dran halten. Okay. Also ich muss das Spiel ja nicht mitmachen. Ich kann ja auch auf Open Caching dann gehen und versuchen, mein Dings da loszuwerden.
Ja, ist ja auch, muss ich auch ehrlich sagen, ist reine Bequemlichkeit. Also ich mag halt nicht noch eine Caching-Plattform verfolgen. So, auch wenn ich ja sehe, manche schalten ja grundsätzlich alle Caches auf beiden Plattformen frei. Bin ich zu faul, muss ich ehrlich sagen. Wir haben auch natürlich so gefragt, ob Nanos nochmal auftauchen werden, ne, in der Datenbank, ob es irgendwann nochmal einen extra Punkt für Nanos gibt. Aber das ist auch eine falsche Frage wahrscheinlich für einen Reviewer. Mhm. Ne? Und entsprechend weiß es Dopamin auch nicht und konnte uns dazu nichts sagen. Ja.
Obwohl bei Nanobehältern wäre ich echt dafür, dass das eingeführt wird als Behältergröße, weil es für mich schon einen Unterschied macht, wenn ich weiß, ich suche einen Mikro, also eine Filmdose, oder ich suche einen Nano.
Absolut.
Das ist für mich wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also mir ist es egal, ob ich ein Mikro oder ein Small suche. Mhm. Ne? Aber Nano, die sind, wie der Name ja schon sagt, so verdammt klein, dass die dann wirklich überall sein können. Für eine Filmdose hat man ja schon irgendwie das Auge, das braucht eine bestimmte Größe jetzt, wo das Ding ist. Also entweder irgendwo drinnen oder dran oder drunter oder was weiß ich wie. Beim Nano gibt es echt Millionen Möglichkeiten an Objekten, die und da wüsste ich halt schon ganz gerne irgendwie, ist das jetzt ein Nano oder ist das ein Mikro? Und wenn es diese Cache-Behältergröße nicht gäbe, fände ich es nur fair, wenn ich ohne auch mal reinschreiben, das ist ein Nano, was ihr da sucht.
Ja, passiert, aber passiert nicht immer. Ja. Ich habe übrigens unlängst gerade wieder bei einem Nano DNF gelockt.
Ah, ja.
Und ich war sogar zweimal da.
Okay.
Bei welchem? Unna auf dem Bahnhof gibt es einen Nano. Und das ist so abgefahren, da einen Nano hinzulegen.
Auf dem Bahnhof abgefahren, das ist sehr schön.
Ja, es ist wirklich ein ganz seltsamer Ort für Nano. Also echt hartes Brot. Ja. Die Schwierigkeit dürfte ruhig ein bisschen höher sein, hatte ich den Eindruck. Wir haben zu dritt gesucht.
Ja.
Intern läuft es bei den Reviewern so, dass auf alle Fälle die Reviewer direkte Ansprechpartner bei Groundspeak haben. Das sollte ja auch so sein. Und dazu gibt es, und das finde ich ziemlich schön, ein internes Forum. Also es gibt sowas wie eine Verbesserungswünsche, den Wunsch nach Verbesserung, denn es können dort Vorschläge unterbreitet werden. So, also die Reviewer können sozusagen unsere Meinungen aufnehmen. Wenn also sozusagen zu einer bestimmten Sache eine große Diskussion in der Community gibt, dann kann man auf dem Weg die auch an Groundspeak herantragen.
Ich hätte zwei Vorschläge. Erstens Nanos als neue Behältergröße und zweitens die Formulare und Guidelines 1:1 in Deutsch abzubilden.
Naja, gibt es ja.
Also das, wie gesagt, diese zum Einstellen aber nicht.
Ach so, das. Okay.
Das wäre schon, glaube ich, für den einen oder anderen hilfreich.
Was ja wahrscheinlich auch noch mal jemand im Ehrenamt macht. Also wenn es irgendwie, das Technische muss natürlich Groundspeak regeln, aber es ist dann die reine Übersetzung, da findet sich ja garantiert noch jemand, der da Bock drauf hat.
Ja.
Sehr schön fand ich die von dir ja dazugefügte quasi letzte Frage. Und zwar, da ist jetzt auch was, wo man sozusagen Öffentlichkeitsarbeit betreibt für die Reviewer. Was sind so die nervigen und immer wieder auftauchenden Probleme bei der Freischaltung eines Caches? Soll ich weiterlesen, oder?
Mach doch.
Na gut, da zitiere ich jetzt mal. Was zurzeit ganz schlimm ist, sind die Verwechslungen zwischen West und Ost, also W und E. Dann schreibt man eine Reviewer-Note, 5 Minuten später erhält man schon die Antwort, ist erledigt. Allerdings dann nur für einen Wegpunkt und die anderen sind immer noch falsch. Da könnte ich in die Luft gehen. Immer wieder werden Home-Koordinaten gar nicht oder falsch angelegt und bei Multis werden keine Waypoints angelegt. Was mich ärgert ist, wenn die Listings einfach mal eingestellt werden, so in dem Stil, ach, wenn was nicht stimmt, meldet sich der Reviewer schon. So geht das Spielchen dann über mehrere Tage, bis endlich alles passt. Anstatt sich vorher schlau zu machen. Wir haben doch auf unserer Homepage sogar alles in Deutsch stehen. www.dereviewer.info. Ach, was mich auch stört, ist, dass obwohl es sogar in meinen Reviewer-Notes steht, dass ich die GC-Nummer eines Caches brauche, um ihn zu bearbeiten, die GC-Nummer zu 25% nicht angegeben wird. Ich habe ständig 50 Caches auf der Hold und bekomme bis zu 30 E-Mails am Tag. Da kann ich nicht auch noch die Zuordnung raussuchen. Das ist eine Sache, die verstehe ich wirklich gut.
Ja, sehr sogar.
Das ist so, als wenn du eine Mail bekommst, in der steht, du, der Cache war doch total schick, könnt ihr im Boden im Podcast nicht mal drüber berichten, war in der und der Region. Mhm. Und dann fängst du an, hä?
Naja. Also, da wäre dann der dritte Verbesserungsvorschlag in Richtung Groundspeak. Als Owner sehe ich ja die Reviewer-Note, bevor der Cache freigeschaltet ist. Und da steht ja dann immer drin, wenn du das erledigt hast, dann schick mir eine Mail mit der Angabe deines Wegpunktes. Schlau wäre es doch, wenn da einfach ein Link drunter ist, wo dann das E-Mail-Fenster hier aufgeht, also von Groundspeak, dieses Formular, wo schon der Wegpunkt mit vorgetragen ist oder sowas. Ja, weil das macht es an der Stelle einfacher. Also man kann meiner Meinung nach aus Richtung Groundspeak auch so ein paar Sachen dann nochmal unterstützen. Ne? Dass man dann einfach sagt, okay, das ist also 25%, das ist dann auch eine ganze Menge. Also wenn du, was ich wirklich von 30, 40 Caches pro Tag ausgehst, dass man da einfach irgendwie sagt, okay, das können wir technisch unterstützen mit ganz einfachen Sachen, indem wir da einfach so hier dem Reviewer antworten, zack, geht das Fenster auf und die GC ist dann vorgetragen. Mhm. Wäre meiner Meinung nach ganz einfach. Aber es sind schon die Sachen, die wir auch so vermutet haben, ne?
Ja.
Was dann halt.
Die einem selbst auch unterlaufen. Also ich habe dem System schon zweimal Dankeschön gesagt, weil ich genau den Fehler gemacht habe und es mich dann aber gewarnt hat und mir irgendwie gesagt hat, okay, du Alter, im Indischen Ozean oder was, da liegt dein Zeug nicht. Und ich konnte es nur bestätigen.
Ja.
Da war es nicht gedacht. Ja, zum Schluss vielleicht zu dem Thema nochmal das, womit wir angefangen haben, nämlich der Satz Nummer 1, falls es Unklarheiten mit meinen Antworten gibt, bitte nachfragen und nichts reininterpretieren. Ja. Das gilt auch für die Kommentare, über die wir uns natürlich freuen, wenn sie zahlreich purzeln und wo wir dann auch gerne sozusagen aus dem Originaltext, der euch ja nicht zur Verfügung steht, gerne nochmal versuchen, dann Dinge klarzustellen. Andererseits, Tupperman hat natürlich die Möglichkeit, einfach mitzudiskutieren. Ist ja ganz, relativ einfach.
Ganz genau. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal zum Abschluss dieses Themas vielen Dank an Tupperman für die interessanten und auch neuen Informationen, die er uns da gegeben hat. Vielen Dank aber auch an Sören von Sönetjan, der ein paar Fragen auch dazu beigesteuert hat. Und ich fände es halt schön, wenn wir auf absehbare Zeit auch mal einen Reviewer hier live vors Mikro bekommen und dann auch nochmal so ein paar Sachen einfach direkt auch nochmal hinterfragen können, im Sinne von diskutieren über so ein paar Punkte.
Ja, ganz klar. Sönetjan war übrigens in diesem Fall ein super gutes Stichwort, denn Sönetjan als Dosenfischer-Autor hat für einen wahren Kommentar-Wust gesorgt. Ja. Das ist eine Tatsache, die wir auch schon bei Kai Brecker erleben durften. Der hat das Thema nämlich auch schon mal aufgebracht. Und es lautet Loks.
Ja.
Kurz Loks, lange Loks, höfliche Loks, schlechte Loks.
Überhaupt.
Was sind Loks? Sind sie gut? Sind sie schlecht? Wann freue ich mich? Wann ärgere ich mich? Und das ist echt ein Thema, das die Leute bewegt.
Ja.
Ich hatte es für ausdiskutiert gehalten.
Ich auch.
Ja, ich war wirklich der Meinung, darüber muss man nicht mehr, weil das ist eigentlich durch.
Als ich den Beitrag gelesen habe, habe ich auch so gedacht, interessantes Thema eigentlich, aber Ich glaube, das ist ausdiskutiert. Und dann gab es echt hier bislang 26 Kommentare, wobei man hier unten schon wieder versucht hat, Scharfer Sandmann auf Platz 1 bei Google zu bringen.
Was die aber schon geschafft haben. Der Beitrag ist schon oben.
Jetzt will man sich an Scharfer Aber versuchen. gesehen.
Nee, und fundierte Kommentare. Ja, also die Leute haben sich wieder Gedanken gemacht, sie haben eine klare Meinung, sie haben irgendwie die auch klar ausgedrückt. Nee, sehr schön, hat mich sehr gefreut, fand ich sehr gut.
Ich halte es auch nach wie vor für ein interessantes Thema, weil dieses schnell gefunden TFTC ist halt so ein Standardbeispiel dafür. Es gibt aber auch noch schlimmere Beispiele, wo einfach nur ein Punkt oder sowas gelockt wird, was ich dann als Außenstehender vielleicht noch so ein bisschen mit Kopfschütteln und vielleicht auch hin und wieder mal mit Grinsen wahrnehme, aber als Owner ganz bestimmt nicht spaßig fände, weil wir hatten es ja im letzten Podcast auch geben und nehmen und an der Stelle hat sich jemand die Mühe gemacht und einen Cache gelegt und da erwarte ich persönlich für meine Caches schon, dass da zumindest zwei Wörter stehen. Ich verlange nicht Sätze, aber es finde ich einfach also unhöflich und auch es ist frech, ja auch ein bisschen frech, wenn man da halt irgendwie beim Cache einfach nur so ein extrem kurzes Log schreibt.
Ich, ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen eine Sache der Bildungsaufgabe. Das muss, wenn das wirklich so ein wichtiges Thema ist, muss an zentraler Stelle darauf nochmal freundlich hingewiesen werden. Ich glaube, bei geocaching.de gibt es dazu noch eine Passage. Mhm. Ne? Weil das sind ja zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Loggst du für dich, damit in deiner Statistik einen Punkt gibt, oder loggst du für den Owner? Ne? Und wenn ich jetzt ganz neu anfange und so irgendwie meine Communities gewöhnt bin und so ein Kram und so, ne, dann mag das sein, dass ich einfach davon ausgehe, ich logge für mich. Und mir persönlich reicht dann der Punkt. Ich brauche kein Tagebuch. Kann ja jemand beschließen. Ja. Ne? Aber dann hat er sozusagen das System einfach nicht verstanden. Mhm. Weil er loggt vor allem, um dem Owner eine Rückmeldung zu geben.
Ja, ganz genau. Also es gibt ja da halt die sehr guten Beispiele. Ich habe jetzt gerade, weil ich Ostorange noch immer noch auf der Watchlist habe, so wie 71 andere Nutzer auch.
Hammer.
Sehr gerne die Logs der Leipzig und Berlin Truppen gelesen. Die waren einfach herrlich. Also
die hatten Spaß hier in Mecklenburg.
Ganz genau. Also nicht nur, dass ich genau weiß, was sie meinten, sondern auch so, es war einfach schön zu lesen, wie die das erlebt haben, ohne zu spoilern, aber ganz einfach so die Eindrücke, die Dinge, die passiert sind oder die auch nicht passiert sind. Und die fand ich einfach richtig gut, die Logs auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig gegenüber den Ownern, nicht weil es jetzt die Ados sind, sondern
generell,
ganz genau, weil da hat sich jemand so scheiße viel Arbeit gemacht, piep. da fände ich es einfach unfair, wenn da nur so schnell gefunden, vielen Dank. Ich habe das gemacht bei Ostorange.
Ja, aber das war ja deutlich.
Aber beabsichtigt, ich habe ja noch die Note nachgeschoben, weil ich Arne ein wenig necken wollte.
Das hättest du ihm ja vor allem am Feuerabend schon
ganz
angekündigt.
Ganz genau, ich habe das ja schon angedroht. Genau. Genau. Aber die Logs finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Also die sind echt nett gewesen. Mhm. Wobei das natürlich nicht heißt, dass du nur bei den besonders schwierigen lange Logs schreiben sollst. Also du sollst sowieso nicht, also müssen sowieso nicht müssen. Aber ich habe jetzt den gerade nicht parat. Es war doch ein Log, der uns empfohlen wurde zu einem Cache, der eine richtig lange Geschichte auch beinhaltete. Kannst du dich erinnern? Ich mich gerade nicht. Aber erzähl mal weiter, ich suche ihn dann.
Nee, ich komme jetzt gerade nicht so wirklich drauf. Nee, was natürlich eine schöne Entwicklung der menschlichen Zivilisation ist, ist die Höflichkeit. Ja. Und die Höflichkeit hat, und man kann, wer böse ist, sagt Konfliktscheue dazu, hat ja dazu geführt, dass kurze Logs auch immer mehr zu sowas wie war jetzt nicht so geworden sind. Ne? Also mir geht's da wie D-Buddy, also wir beide mögen uns eben nicht gern mit Onan rumstreiten, und wenn dann eben so ein Cache nicht so toll war und es aber auch nicht so schlimm war, dass ich jetzt sagen würde, der muss archiviert werden, dann loggen wir eben gerne mal einfach nur einen kurzen, so der auch nicht so sozusagen jetzt mit ganzer Seelentiefe geschrieben ist. Und das führt natürlich zu Missverständnissen,
ne?
Weil für andere Leute bedeutet ein kurzes Log eine Selbstverständlichkeit. Ne? Und man selber nimmt es wahr als, da will mir jemand ans Bein pissen. Mhm. Ist ja aber Käse.
Ja.
Und dann muss ich sagen, muss jeder natürlich auch seine Caches, finde ich, realistisch einschätzen. Also sowas wie Ostorožno, Chain Reaction, aber auch Ravenna im Wald. So. Es gibt einfach Caches an Orten, tolle Caches, die haben auch tolle Logs verdient.
Ja, das ist das.
Und es gibt Caches, ne, die sind eben normal, wo man auch denkt, mein Gott, wo man selber als Owner ja auch weiß, was sollen die erlebt haben auf dem Weg dahin. Mhm. Da hingegangen, haben den Cache genommen, haben geloggt, sind wieder weggegangen.
Ja. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Log von Rautaxe auf dem Weg zum Förster 3. Der ein super langes Log dort geschrieben hat, weil die Geschichte drumherum eigentlich, also das Interessante war. Also der hat halt an einem Freitag, dem 4. April, den Cache gesucht.
Tragisch.
Und die Geschichte heißt, wie man seinen FTF erfolgreich verhindert. Und das ist einfach, wir posten den Link mal in dem Beitrag.
Aber fass es kurz zusammen, es ist so tragisch.
Ich kann es auch nicht mal kurz zusammenfassen, weil es einfach so interessant ist. Also ich versuch's mal. Er hat die Nachricht gekriegt, dass er ein neuer Cache ist, wollte los, hat seinen Cache-Wolf geupdatet, wollte die Daten auf den PDA laden, hat den PDA beim Auto vergessen, also hat er sich das Ganze ausgedruckt, ist los, ist an der Location ungefähr angekommen, hat seinen Zettel rausgeholt mit den Koordinaten und da stand dann drauf, you must be logged in with an account to view the location information, it's free, und natürlich nur Fragezeichen bei den Koordinaten, und hat dann versucht, so ungefähr zu erraten, wo es sein könnte. Hat das aber nicht geschafft, ist dann nochmal los, die Daten auf dem PDA geschaufelt und ja, da kam ihm dann jemand entgegen, der sagte FTF. sehr schöne Geschichte, kann man mal nachlesen. Sein Log ist übrigens NFTFBTB. Not find the first, because too blöd. fand ich sehr schön. Nee. Und das ist echt so ein
Wie schön das ist, wenn jemand so souverän mit seinem Scheitern umgeht, ne? Oh, ich liebe das.
Aber wie schön das auch ist, irgendwie für den Owner diese Geschichte drumherum auch zu erfahren.
Ja.
Ne? Also hätte der den Cash ohne Probleme gefunden, hätte er wahrscheinlich auch geschrieben, war nett, ich war der Erste. Und ja, vielen Dank für die Dose. Ne, das ist ja schon, mittlerweile ist sowas ja schon ein sehr höfliches Log.
Mhm, ja.
Und auch ein sehr langes. aber diese Geschichte einfach dazu fand ich sehr charmant. Fand ich extrem charmant. Wobei mich andere Logs dann zum Teil auch fast ärgern oder vielmehr stören. Also ich erwarte ja nicht, dass man irgendwie da einen Aufsatz hinlegt, aber so Logs, die dann halt ohne Punkt und Komma und wo man, also was einfach SMS-Generation ist, würde ich einfach mal sagen, so 140 Zeichen in so einem Log, ohne Punkt, Komma, ohne Großschreibung, Kleinschreibung, mit Wörtern, wo die Buchstaben nur phonetisch korrekt aneinander vollgereiht sind, da habe ich echt ein Problem mit, muss ich ehrlich sagen. Weil ich will das jetzt nicht...
Es erschwert das Verständnis
einfach so schrecklich. Aber ich habe das irgendwie ein paar Mal gelesen, bis ich verstanden habe, was dort eigentlich gemeint ist. Und sowas, nö. Nee, sowas finde ich nicht gut.
Ja, es stimmt
schon. Sind wir eigentlich Spießer?
Also ich weiß nicht, was wir vor 10 Jahren dazu gesagt hätten. Wenn wir also jetzt sozusagen unsere Ichs von vor 10 Jahren hier neben uns setzen würden und die würden sehen, was wir hier tun, die würden uns sicher ein bisschen merkwürdig finden. Also meine ich jedenfalls.
Das kann sein, ja.
Also ich denke ja immer, oder was mir irgendwann mal eingefallen ist, es können ja auch, oh Gott, jetzt bin ich politisch korrekt, das ist schrecklich, Menschen mit Migrationshintergrund sein, die da loggen. Und die einfach der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und die sich dann einfach freuen, wenn sie TFTC schreiben können.
Ja, das kann sein. Rewald hat irgendwie eine schöne Formel aufgestellt, also Formel ist eigentlich gar nicht. Der hat in den Kommentaren zu diesem Beitrag von Sönetjan geschrieben: Ich bin über jeden Log froh, auch kurze, wenn das Verhältnis Loglänge zu Cache-Aufwand durch Schwierigkeit stimmt, reichen eigentlich auch kurze TFTC. Finde ich eigentlich auch eine konsequente Geschichte.
Ja.
Ja. Also was er halt immer... Gerade bei den Mikros ist es ja so, ins Logbuch schreibst du in der Regel nur deinen Namen und das Datum, wann du da warst.
Ja, aber vor Ort lange Logs, mühselig, mag ich nicht.
Ja, also so bei Osterhaus noch haben wir es nicht mehr hingekriegt, weil wir nicht mehr konnten. Aber sonst haben wir uns ja schon irgendwie auch mal so vor Ort irgendwie was abgerungen, obwohl mir da immer die Tastatur am Logbuch fehlt. Ja. Also ich kann mit Stift ganz schlecht schreiben. Deswegen versuche ich das dann immer halt da zu machen. Wobei natürlich auch, muss man auch mal bedenken, die Gefahr zu spoilern bei längeren Logs immer gegeben ist. Ne? Also je mehr man seine Tour, seine Erfahrung, seine Geschichte von vor Ort irgendwie schreibt, desto höher ist ja die Chance, dass man da einen Spoiler drin verbrät. Ist natürlich auch wieder...
Ja, aber gut, okay, also das haben wir ja nur gelernt. Ne? Also jeder, der schon ein paar Funde auf der Uhr hat, weiß, dass er, also wie man Spoiler vermeidet. Es gibt da ja die schönsten Umschreibungen. Und auch das ist natürlich eine Form einer Gabe. Leute, die so richtig bildhaft loggen können, wo du all ihren Schmerz, all ihre Tränen, all ihren Schweiß spürst und trotzdem hinterher überhaupt keine Ahnung hast, was sie getan haben.
Ja.
Nee, gibt's ein paar Leute, die können das sehr, sehr gut.
Wir müssen mal rauskriegen, ob die Leute, die zum Beispiel mit Stempel oder Aufkleber in einem Logbuch einfach nur loggen, also die gar nicht mehr in ein Logbuch im Cache irgendwas schreiben, sondern nur noch ihren Bapper da reinhängen, ob die auch genauso bei geocaching.com dann loggen. Also auch nur ihren Standardtext, also das bin ich ja so, ne?
Ja, ja, also von ein paar Leuten weiß ich es ja. Also ich kann mich bis jetzt nicht bestätigen.
Okay.
Also von ein paar Leuten kenne ich ja die Stempel oder die, die loggen eigentlich sehr schön im Netz dann. Weil das im Netz ja das Öffentliche ist.
Ja, ja, klar. Na gut, so bei Powercaching-Touren würde ich wahrscheinlich auch irgendwie eine Aufkleber irgendwo reinhängen.
Ja, manchmal. Aber mir geht es auch eher wie dir. Ich schaffe es einfach nicht zu schreiben. Das ist einfach ein ganz blödes Ding, ja. Die Frage ist, an welcher Stelle holt man da, weil meine Erfahrung ist auch, dass Menschen, die ganz, ganz frisch dabei sind, haben sich noch nie mit jemandem unterhalten haben darüber. Oder so. Also wo holt man die ab, um ihnen zu sagen, wie es läuft und wie es schön wäre? Das ist die Frage. Mhm. Also für mich persönlich war geocaching.de prima, mhm. weil nachdem du mir davon erzählt hattest, bin ich auf geocaching.de und habe mir da den Kram mal durchgelesen. Die haben mir sehr geholfen beim Einstieg, habe aber auch schnell das Forum entdeckt. Aber das lag auch einfach daran, dass ich dass ich es wirklich für mich entdeckt habe gleich am Anfang. Mhm. Aber wer erstmal nur so ein bisschen loszieht und eigentlich den ganzen Krawall da rundherum gar nicht mag, der erfährt es vielleicht einfach nicht am Anfang.
Also deswegen, also ich fand den Beitrag von Sönetjan wirklich gut, wo er nochmal, wofür schreibe ich eigentlich einen Log? Mhm. Natürlich, um dem Owner Rückkopplung zu geben, wie mir der Cache gefallen hat, welche Probleme es eventuell gab und nicht zuletzt, um mich für die Ideen, Zeit, Kosten und Mühen der Vorbereitung, Durchführung und Wartung, die der Owner letztlich auch für mich investiert hat, damit ich meinen Spaß habe, zu bedanken. Punkt.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, sollte sich der ein oder andere beim Loggen ruhig mal...
Durch den Kopf gehen lassen.
Durch den Kopf gehen lassen, genau. Genau, das ging mir gerade nicht durch den Kopf. Ja. Nee, spannendes Thema.
Allerdings. Hm. Und auch eins, was nicht so schnell enden wird. Das wird wohl immer wieder auf die Tagesordnung kommen.
Sollte man Logs löschen, wenn die besonders kurz sind?
Nein. Nein, solange der Name im Logbuch steht, hat er den mit Recht gefunden. Da gibt es gar keine Diskussion. Also finde ich... Mhm. So, also du bist ja sogar, und das wäre ja woanders undenkbar, du bist ja sogar so charmant, dass du bei deinem Mystery mit Logbedingung, wie heißt der, Willkommen in Schwerin,
genau.
Noch auch keine Logs löscht, die Logbedingung nicht erfüllen.
Ja.
Ne? Weil da haben ja jetzt, also die haben ja alle aufgehört, das da reinzuschreiben. Ja, ne? Ist echt total
gemein. Ich glaube, ich muss mal aufräumen.
Nee, aber ist ja doof. Ich meine, wenn da drin steht, willst du wissen, warum oder was Schwerin schön macht und dann schreiben die das nicht.
Bringt mich auf eine Idee. Also ich wäre der Meinung, letzten hätten mit Logbedingungen, ich hätte mal jemanden angeschrieben und darum gebeten, dass man das vielleicht vervollständigt. Aber ich hatte jetzt...
Ich meine, die letzten, die ich gesehen habe, waren andere. Bin ich jetzt eine Petze? Verdammt.
Nee, eigentlich nicht. Also die Leipziger beispielsweise haben ganz akkurat die Puschels... Die Puschels haben es vergessen. Aber ansonsten haben wir mal alle. Also,
echt? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Nicht beklagen. Die Puschels. Die Puschels.
Sie sind sicher nur entfallen. Also, ganz im Ernst, sie sind wahrscheinlich wirklich nur entfallen.
Ja.
Mhm. Nee, prima. Nach diesem kurzen Unsichtbarsein.
Ja.
Haben wir wieder zwei sehr...
Kündigen wir schon an, dass wir auch in Zukunft wieder musikalisch tätig sein werden?
Ja, zwei. Ich sage nur zwei.
Ihr dürft schon mal eure Anlage ölen.
Ja.
Es darf getanzt werden.
Und ich war heute in einem Tonstudio übrigens. Also in meiner Eigenschaft als Fotograf allerdings. Ich habe den Besitzer abgelichtet. Ja. Aber da sind mir ja so Ideen gekommen, ne? Naja, das muss man erstmal in vielerlei Hinsicht überdenken.
Ja, also ich meine, ihr könnt ja mal versuchen, uns zu motivieren. Also uns einfach nötigen, dass wir mehr Songs machen. Und
na, mehr Songs, dass wir sie auch vernünftig aufnehmen vor allem. Genau, ne? mit Musikern, genau, also mit Menschen, die ihr Handwerk verstehen.
Und ein Album aufnehmen und dann bei Dieter Bohlen unter Vertrag genommen werden. Ah,
oh, mein Herz.
Hör auf, mich zu treten.
Bei Reinhard May, der Bohlen der Liedermacher-Szene. Nein, wollen wir ihm nicht unterstellen. Was wir schon ankündigen können, ist, dass wir, wenn wir jetzt in die Pfingstferien fahren, dass wir da ein paar lustige Sachen aufnehmen wollen. Das haben wir uns jeweils vorgenommen.
Genau.
Wir werden so ein paar Muggels treffen und ganz viele Kinder und so. Und wollen mal schauen, da werden wir sicher ganz schön viel Outdoor-Podcasting betreiben. Ganz genau.
Und wo man uns momentan noch hören kann, beziehungsweise erstmal über uns was hören kann, ist beim Podcasher Podcast All About Geocaching.
Yeah.
Da haben sich Sunny und Sandy from the sunny side of San Diego wirklich ein paar Minütchen, also ich glaube ab 43 Minuten kann man so ungefähr hören, über Dosenfischer unterhalten.
Ja, haben wir vor zwei Podcasts schon mal kurz erwähnt oder haben schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist jedenfalls lustig. Wir haben heute dann auch, das können wir ja mal zum Schluss noch mal ranhängen an diesem Podcast.
Ja.
Wir haben heute auch aufgenommen eine kleine Begrüßung für den, und mit unserem radebrechenden Englisch haben wir so eine Begrüßung für den Podcasher-Podcast aufgemacht. Ich bin, was ich auch noch mal betonen muss, ziemlich beeindruckt. Also die machen das schon sehr, sehr, sehr souverän. Also ja. Zwar sehr organisiert, aber auch zwischendurch in dem Plauderton, den ich mir gerne anhöre. Mhm. Macht viel Spaß.
Mhm. Schauen wir mal.
Du hast ja ein Ziel vor den Augen.
Ich habe ein Ziel vor den
damit Augen. Damit du in der Welt dich nicht irrst. Damit du weißt, was du machen sollst. Damit du einmal besser leben wirst.
Ist das eine Brücke?
Nein, das... ja, also ich wollte jetzt, genau. Also ich wollte jetzt sozusagen klar machen, dass wir ja... dass da sozusagen noch Luft ist nach oben mit allem, was unsere Podcasting-Aktivitäten betrifft. Dass da noch viel Lustiges auf uns
Luft.
Wartet.
Ganz genau, nach oben ist immer Luft.
Dann sagen wir
ja, mal genau. Tschüss. In diesem Sinne sagen wir, glaube ich, jetzt Tschüss.
Tschüss. Hi there.
We are Abba and Sandman from dosenfischer.de.
We are listening to you from the north of Germany.
We are proud to welcome you to the Podcasher Podcast.
The podcast all about geocaching.